und dann anschließend mit dem Lied 254, Mir ist Erbarmung widerfahren.
Thank you. Die Schriftlesung steht in 2. Samuel, Kapitel 12, von Vers 1 bis Vers 7a. Und der Herr sandte Nathan zu David, und er kam zu ihm und sagte zu ihm: Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge, der Arme hatte aber nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten, dafür, dass er diese Sache getan hat. Und weil es ihm und dem Armen nicht leid getan hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann.
Habt ihr euch je gefragt, warum die Bibel so viele negative Geschichten erzählt? Wie diese hier zum Beispiel. Geschichten davon, wie Glaubenshelden scheitern. Geschichten sogar, wo man sagen kann, der Inhalt ist nicht so ganz jugendfrei. All das findet man in der Bibel auch. Natürlich findet man das heute auch in unseren öffentlichen Medien. Da ist es ganz normal, im Fernsehen, in Zeitung, in der Werbung, im Internet. Der ganze Lebensstil sieht so ähnlich aus. Es gibt Versuchungen verschiedenster Art. Und das Ergebnis ist oft zerbrochene Herzen, kaputte Familien, zerrüttete Beziehungen. Und häufig geschieht es deshalb, weil wir irgendwelchen gefährlichen Parolen folgen, so wie das hier zu sein scheint bei David. Eine dieser Parolen ist zum Beispiel: Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Da ist der David ein großer Feldherr, der Gott wirklich gedient hat. Und diejenigen, die das Alte Testament mal gelesen haben, vor allen Dingen das Buch der Könige und die Chronik, diese Dinge, da wird immer wieder gesagt, der und der König hat so gelebt, ganz wie sein Vater David. Oder das Gegenteil, nicht wie sein Vater David. Und es, jeder wird praktisch an diesem David gemessen, an diesem großen Feldherrn, an diesem großen Diener Gottes, an diesem Liedsänger sozusagen, der Manfred Siebald und der René Frey, also einen von diesen großen Liederdichtern, die wir heute haben. So einer war der David gewesen. Dutzende, Abertutzende von Liedern hat er geschrieben, wahrscheinlich noch mehr, als wir in den Psalmen drin haben. Und dann stellt man sich automatisch die Frage, wie kann man so und wie kann er so tief fallen? Das Erste, was mir aufgefallen ist, und da müssen wir ein Kapitel zurückschauen, im 11. Kapitel, hier wird ja nur in den Versen, die wir gerade eben gehört haben, zusammengefasst, was davor geschrieben ist, in einer Gleichnisgeschichte. Im 11. Kapitel wird deutlich gemacht, zunächst mal, der David war inzwischen wohl so in mittleren Alters, also man könnte sagen, es ist eine Geschichte von Midlife Crisis hier. Er saß zufrieden zu Hause und es war offensichtlich ein bisschen warm und er hatte seine Siesta gehalten. Und als das alles vorbei war, Kapitel 1, 11, die ersten Verse, da ging er auf das Dach. In Israel sind fast ausschließlich Flachdecker, von daher ist das kein Problem, da ist er hochgestiegen und hat sich umgeschaut. Und möchte das dazufügen, etwas zu sehen, das ist eigentlich keine Sünde. Das ist unvermeidlich. Wenn wir nicht unsere Augen schließen wollen die ganze Zeit und dann mit dem Kopf gegen die Wand laufen, dann werden wir immer Dinge sehen. Können wir nicht verhindern. Keine Sünde. Die Art der Versuchung, die wir haben, die hängt eigentlich nicht so sehr stark von uns ab. Der hängt von der Lage ab, hängt ab von unserem Temperament. Also wenn es zum Beispiel jetzt da heiß ist und es würde jemand kommen und würde mir ein Bier anbieten, das wäre für mich keine Versuchung, ich kann das nicht ausstehen. Da würde ich lieber durstig sein, als dass ich davon was trinke. Für andere wäre das vielleicht eine Versuchung. Aber die Frage ist natürlich, wie kann man sich auf solche Situationen, wo man herausgefordert wird, vorbereiten? Und das ist vielleicht verwunderlich, aber es steht in der Bibel sehr deutlich drin, wie man sich darauf vorbereiten kann. Nämlich indem man auf der einen Seite sich selber kennt und dass man sicherstellt, dass man auf Gottes Wegen geht. Im 119. Psalm wird es einmal gesagt, wie kann ein junger Mensch, das gilt natürlich auch für Ältere, seinen Weg richtig gehen, nach Gottes Wort gehen. Und das wird dann beantwortet, indem er sich hält an dein Wort, Vers 9 und dann im 11. Vers, ich halte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das geht nur, wenn man sich wirklich intensiv mit dem Wort beschäftigt. David hat damals diese Möglichkeiten noch nicht gehabt. Da gab es noch keine Bibel in dem Umfang, wie wir das heute haben. Aber es war nicht nur diese zufriedene Untätigkeit, die ihn da in eine unangenehme Situation gebracht hat, sondern auch ein leichtfertiges Nachgeben. Denn die Sache ist die Gedanken sind nicht wirklich frei. Er hat eine hübsche Frau gesehen, die da auf dem nächsten Dach gebadet hat. Ich habe mich gefragt, warum in alles in der Welt hat sie vor der ganzen Welt da gebadet. Aber das steht nicht drin in der Bibel, von daher möchte ich da nicht drüber spekulieren. Auf jeden Fall hat David sie nicht nur gesehen, sondern er ließ mal nachforschen, wer das ist. Er schickte jemanden hin und dann sündigte er. Es ist unklar, ob das von Anfang an seine Absicht gewesen ist. Es steht nicht da. Also das kann man nur vermuten. Es macht aber auch gar keinen Sinn, darüber Spekulationen anzustellen. Martin Luther hat mal etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wir können es nicht verhindern, dass die Vögel über unseren Kopf fliegen. Aber wir können es verhindern, dass sie Nester auf unserem Kopf bauen. Und das hat er David offensichtlich nicht getan. Als er diese Frau gesehen hat, ging er einen Schritt weiter und es war sehr viel weiter. Und dann kam als nächster Schritt ein scheinheiliges Vertuschen dieser ganzen Situation. Als die Bathseba, so hieß die Dame, feststellt, dass sie schwanger ist, fragt sich der David, was um alles in der Welt mache ich jetzt, dass das nicht rauskommt. Politisch war das durchaus sinnvoll, da zu handeln. Er sagte, das Einfachste, ich rufe ihren Mann, der im Kampf gewesen ist mit dem Heer Israels. Wenn wir diese Geschichten dort durchliest von David, kann man feststellen, dass er einer von den 30 großen Helden des David gewesen ist. Und er gibt dem Uriah, so hieß er, ganz ordentlich was zu trinken und ist davon ausgegangen, dann geht er nachher nach Hause zu seiner Frau und dann kommt die ganze Geschichte nicht raus. Aber der Uriah war so hingegeben an seinen König und an das Volk, dass er das nicht getan hat, sondern dass er mit den anderen Dienern da im Königshof geschlafen hat. Ich weiß nicht, was der David da gedacht hat. Er gesagt hat, ich bin hier König und wird nicht gemacht, was ich will. Oder ob er gesagt hat, bloß keinen Skandal. Oder ob, wie das manche Leute machen, er gesagt hat, naja, ist ja nicht so schlimm, denn Liebe ist Gott geschenkt. Ja, das habe ich durchaus schon gehört. Eine Affäre zwischen einer Chorsängerin und dem Dirigent in einer christlichen Gemeinde. Und als die beiden darauf angesprochen wurden, war die Antwort, ja, in unserem Fall ist es anders, das ist heilige Liebe. Man kann sich mit allem und jedem etwas einreden. Aber die Tatsache ist, die Gedanken sind nicht frei. Die Sünde lauert vor der Tür, sagt Gott schon ganz am Anfang der Bibel zu Kain. Die Sünde lauert vor der Tür. Aber wir können die Sünde beherrschen durch die Kraft Gottes. Und das ist die großartige Botschaft des Neuen Testaments im Hebräerbrief. Im 2. Kapitel, da heißt es im 18. Vers, was Jesus Christus selbst erlitten hat und was ihm selbst abverlangt worden ist, befähigt ihn nun, den Menschen zu Hilfe zu kommen, die so wie er auf die Probe gestellt werden. Ist das nicht eine tolle Aussage? Dass wir wissen können, dass Jesus Christus so wie wir auf die Probe gestellt worden sind. Unterschied, er ist ohne Sünde, aber er hat es getan, damit er uns helfen kann. Das war nicht einfach, um zu zeigen, dass er eben besser ist als andere. Die erste gefährliche Parole, diese Gedanken sind frei. Die zweite gefährliche Parole ist, einmal ist kein Mal. Einmal ist kein Mal. Ehrlich gesagt, Sünde ist grausam. Sie zieht einen immer tiefer hinein in ein Geschehen. Und eines folgt dem anderen. Friedrich Schiller hat in Wallenstein gesagt, das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie vorzeugend Böses muss gebären. Und das ist genau das, was hier im Leben des Davids sichtbar wird. Er hat letztlich keinen Ausweg gesehen, außer Mord. Er hat den Uriah umbringen lassen, durch die Feinde genaue Anweisungen gegeben, wie man das macht. Und als der Joab, der Heerführer, dann gemeldet hat, also es sind einige Leute umgekommen bei unserem letzten Kampf und darunter war auch der Uriah, hat der David darauf gesagt, mach dir keine Sorge, das passiert eben so, wenn man kämpft. Und er hatte genau den Hinweis gegeben, wie es geschehen soll. Das passiert sehr viel, wenn man der Sünde nachgibt, dass man nachher solche komischen Ausreden hat. Folgen für das eigene Leben. Hier wird davon gesprochen, dass dieses Kind, das geboren worden ist, gestorben ist. Der Tod, schreibt Paulus, ist der Lohn der Sünde, das direkte Ergebnis davon. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir nie rückgängig machen können. Darüber müssen wir uns klar sein. Und Sünde können wir letztlich nicht rückgängig machen. Aber das Schlimme ist, es hat nicht nur Folgen gehabt für den David, sondern auch für seine ganze Familie. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Geschichten erzählen, aber sein ältester Sohn hat offensichtlich sich ein Beispiel an den Vater genommen und hat seine Schwester missbraucht. Dann hat der nächste Sohn gesagt, das darf nicht wahr sein, das ist immerhin meine Schwester gewesen, und hat den Bruder oder Halbbruder umgebracht. Dann hat er selber sich genauso verhalten. Der Punkt ist, David ist ein miserables Vorbild. Und nicht nur das, sondern er hat dann auch nicht durchgegriffen. Und so kam eines zu anderen. Was letztlich passiert ist, ist aus einer Sünde ist ein Leben des Kompromisses mit Sünde geworden. Das sieht man vor allen Dingen in seinem Sohn Salomo. An und für sich der große König Israels, aber sein Leben war gekennzeichnet von Kompromissen mit der Sünde. Das passiert leider auch in Gemeinden. Und oft geschieht es dann dadurch, dass man von falsch verstandener Liebe Dinge einfach zudeckt, anstatt sie zu reinigen. Das Ergebnis ist dann das, was wir eben gerade eben vom Markus gehört haben in diesem Text, nämlich, dass man zwar für sich selber so manches durchgehen lässt, aber für andere absolut hart ist. Der Mann ist ein Mann des Todes, hat er gesagt, für diesen Typen, der natürlich nicht richtig gehandelt hat. Und der Prophet sagte darauf: Du bist der Mann. Ich habe dir deine Geschichte erzählt. Du hast Schande über Gott gebracht. Diejenigen, die Gott nicht dienen, die lästern Gott wegen deinem Verhalten. Und wenn man das weiter sieht, dann wird man feststellen, dass auch bald es Aufruhr im Volk gegeben hat, dass die Leute nicht mehr so klar mit David standen und ihn unterstützten wie vorher. Und darum ist es notwendig, dass wir als Christen ganz bewusst Nein sagen zur Sünde. Im Hebräerbrief schreibt der Apostel: Darum wollen wir uns frei machen von allem, was uns beschwert, besonders von der Sünde, die sich so leicht an uns hängt. Wir wollen durchhalten in dem Lauf, zu dem wir angetreten sind, und dabei den Blick auf Jesus halten. Nein, einmal ist nicht keinmal. Jede Sünde hat verheerende Folgen. Aber wir können durch Jesus Christus davon frei werden. Im Johannesevangelium sagt Jesus: Wer Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und dann fährt er fort und sagt: Wenn euch aber der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Johannes 8, Vers 34 und 36. Er gibt uns Freiheit auch von Sünde, kann das geben. Und dann ist hier noch ein drittes deutlich in den Versen, die wir vorher gehabt haben, etwas, was viele Leute sagen: Geschehen ist geschehen. Was kann ich schon machen? Die Sünde war über ein Jahr lang verdeckt, aber sie war nicht vergessen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die davon ausgehen: Ja, da wächst schon irgendwann Gras drüber. Aber entweder wächst das Gras nicht so schnell oder ich weiß nicht, was das Problem ist. Auf jeden Fall ist es sehr viel so, gerade im christlichen Leben so, dass es irgendwann deutlich wird. Welchen Ausweg gibt es da? Ich finde, etwas in diesem Text ist großartig, auch wenn es sich zunächst mal schlimm anhört. Großartig ist, dass Gott Sünde aufdeckt. dass er uns nicht in unserer Sünde braten lässt, sondern dass er zu David sagt, du bist der Mann. Du hast Gott verunehrt durch dein Verhalten. Die meisten Könige hätten in dem Augenblick gesagt, um alles in der Welt, ich glaube, du hast vergessen, wer hier der Chef ist. Und es gibt eine ganze Menge in der Bibel, die so gehandelt haben. David hat es nicht getan. Er hat gesagt, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Im 13. Vers wird es erwähnt. Er hat es vor Gott bekannt. Er hat sogar noch mehr getan. Wir werden das gleich sehen. Er hat es auch vor Menschen bekannt. Und das ist der einzige Weg, um Schwierigkeiten aufzulösen und die Situation zu verändern. Wir sind ja gerade auch in christlichen Kreisen, sprechen viele jetzt über die Situation im Nahen Osten. Wisst ihr, wieso das so schwierig ist dort? Nicht, weil die Palästinenser schlimmer wären als die Israelis. Der entscheidende Grund ist, auf der einen Seite sind Leute, die sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und auf der anderen Seite sind Leute, die auch sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, steht sowohl im Koran drin als auch im Alten Testament. Auf dieser Basis kann man keine Lösung finden. Kann man auch keine Lösung in der Gemeinde finden. Es kann durchaus sein, dass dich irgendjemand verletzt hat. Vielleicht so sehr verletzt hat, dass du sagst, da gehe ich nicht mehr hin. Aber das ist keine Lösung. Es ist keine Lösung, das mit sich herumzutragen. Es gibt nur eine einzige Lösung und das ist, dass wir um Vergebung bitten. Jetzt denkst du vielleicht, hast du einen kleinen Tick? Also das war der andere. Es war nicht ich, der es gemacht hat. Aber der Punkt ist der, ganz egal was geschieht, wenn es Spannung gibt zwischen zwei Leuten, es ist immer so, dass beide Seiten in irgendeiner Weise involviert sind. Ich möchte euch da eine besondere Rechenart empfehlen, die nicht nach Adam Riese ist, aber nach der Bibel. Und es ist 2 plus 2 gibt 100. 2 plus 2 gibt 100. Wenn ich den anderen für meine 2%, die ich gemacht habe, um Entschuldigung bitte, und der andere darauf für seine 2%, von denen er überzeugt ist, dass er nur so wenig getan hat, um Entschuldigung bitten, dann kommen die 2%, die 2 mal 2% zusammen auf 100%, dann wird die Sache ausgeräumt. Und ich möchte es wirklich empfehlen, diesen ersten kleinen Schritt zu tun. Gott deckt auf und vergibt und wir dürfen das weitergeben oder sollen das weitergeben. Und dann kommt ein zweites dazu, wir sollen Vergebung annehmen und mit Gott vorangehen. Der David hätte sagen können, jetzt habe ich alles vergeigt. Jetzt geht es mit mir genauso wie mit dem Saul. Ich werde irgendwo da unter ferner Liefen landen. David hat die Vergebung, die ihm der Nathan zugesprochen hat, im Namen Gottes angenommen. Und dann ist er mit Gott vorangegangen. In einer Art und Weise, dass wenn man diese Verse zum ersten Mal liest, dann sagt man sich, der David hat nicht alle Tassen im Schrank. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den 51. Psalm gelesen habt. In dem 51. Psalm, den hat David geschrieben, nachdem diese ganze Geschichte mit Bathseba gelaufen ist. Und da sagt er Folgendes, ab Vers 9, nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee. Lass mich wieder Freude erleben und mit deiner Gemeinde jubeln. Du hast mich völlig zerschlagen. Richte mich doch wieder auf. Sieh nicht auf meine Verfehlungen. Tilg meine ganze Schuld. Mach mich zu einem neuen Menschen, Herr, der fest und beständig zu dir hält. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe. Entzieh mir nicht deinen göttlichen Geist. Wunderbare Worte. David kommt mit seiner ganzen Schuld zu Gott und bittet um Vergebung. Und dann kommt der Hammer. Der nächste Vers, ohne irgendeinen Übergang, sagt er: Alle, die dir nicht gehorchen, will ich deine Gebote, an deine Gebote erinnern, damit sie umkehren und tun, was vor dir gefällt. Jetzt hat er gerade eben eine Frau geschwängert, ihren Mann umgebracht, und dann sagt er: Ich möchte die Übertreter deine Gebote lehren, so sagt er in der Luther-Übersetzung. Das ist doch unvorstellbar, sowas. Wisst ihr, wieso der David das sagen konnte? Er konnte das deswegen sagen, weil er die Vergebung, die Gott ihm zugesprochen hat, für voll genommen hat. Und nicht gesagt hat: Ist das wirklich so? Sollte ich nicht, was muss ich jetzt machen, damit ich diese Vergebung tatsächlich behalten kann? Er hat es zwar noch nicht gewusst, weil es erst einige Jahrhunderte später geschrieben worden ist, aber wir können das wissen. In Micha steht im 7. Kapitel, im 19. Vers: Gott wirft unsere Sünde ins Meer, wo es am tiefsten ist. Ich habe mal jemanden gehört, der gesagt hat und ein Schild hingestellt: Fischen verboten. Ist gar nicht nötig, denn dort, wo das Meer am tiefsten ist, würden wir es nicht voll, nicht finden. Gott räumt einfach ganz auf damit. Er vergibt uns nicht nur, sondern er schenkt eine neue Lebensbasis. Im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel, heißt es im 9. Vers so: Wer seine Sünde bekennt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und zweitens uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und es heißt, Gott vergibt nicht nur die Vergangenheit, sondern er schafft eine Basis für ein Leben mit ihm. Geschehenes kann tatsächlich ungeschehen werden. Denn in Jesus Christus vergibt Gott die Sünde so völlig, als ob sie nie geschehen wäre. Im Hebräerbrief, im 9. Kapitel, heißt es im 14. Vers: Durch das Blut Jesu Christi ist viel mehr erreicht als durch die ganzen Opfer. Erfüllt von Gottes Geist brachte Christus sich selbst Gott dar als fehlerloses Opfer. Sein Blut reinigt uns innerlich von unserer Schuld, so dass wir nicht mehr tun müssen, was zum Tod führt, und Gott, dem Geber des Lebens, dienen können. Was für eine großartige Botschaft. Das ist es, was die Bibel uns mitteilt. Wir können ohne irgendwelche Vorleistungen zu Gott. Er vergibt unsere aktive Sünde, er vergibt unsere passive Sünde. Was ist eine passive Sünde? Eine passive Sünde ist, dass wir gleichgültig sind über, zum Beispiel über Not und Leid um uns herum. Einfach alles, wo Jesus Christus nicht unser Herr ist. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Anfangsfrage. Warum erzählt die Bibel so viele negative Geschichten? Hätten sie das nicht auch weglassen können hier? Diesen einen dunklen Fleck da auf dem Leben des David. Ich bin davon überzeugt, die Bibel erzählt diese Geschichten, weil sie deutlich machen möchte: Gott schreibt gerade, auch auf krummen Linien. Und er kann auch aus deinem Leben etwas Großartiges machen, ganz egal, was da in der Vergangenheit da gewesen ist. Darum hat Philipp Friedrich Hiller recht mit dem, was er in diesem Lied geschrieben haben, das hat, das wir vorher gesungen haben. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Das ist genau das, was der David erlebt hat. Gott hat mich mit sich selbst versöhnt und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist und weiter nichts. Erbarmung ist und weiter nichts. Das Erbarmen und die Gnade Gottes, das gleiche Wort eigentlich, brauchen wir täglich neu. Und Gott hat sie uns versprochen. Wir müssen nur zu ihm kommen und sie annehmen. Und das wollen wir in den nächsten Minuten zum Ausdruck bringen durch das Mahl unseres Herrn, das wir miteinander feiern wollen, dass wir zu ihm kommen und ihm danken für das, was er für uns getan hat.